Audio Now.
Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge.
Ja, heute geht's mal wieder um Kryptowährung. Und eine interessante neue Studie gibt's.
Genau, eigentlich werden ja immer Kühe oder Rinder als die armen, pupsenden Klimaschädlinge bezeichnet, aber...
Das Fleisch vor allen Dingen von denen.
Ja.
Aber der Bitcoin hat es wohl dann doch geschafft, die Rinderproduktion der Welt zu übertrumpfen.
Genau, das zeigt eine neue Studie der Universität Cambridge. Demnach verschlingt der Bitcoin ein Tausendstel der Weltenergie. Bei ein Tausendstel kann man sich jetzt überlegen, ist das jetzt viel oder wenig? Also, weiß noch nicht so recht.
Ja, und die Wissenschaftler haben wohl ausgerechnet, dass inzwischen das Bitcoin-Mining, der Stromverbrauch davon, den CO2-Ausstoß davon, das Niveau der Rindfleischproduktion übertrifft.
Es hat auf jeden Fall die Rechnung gegeben, dass in diesem Jahr ein rechnerischer CO2-Ausstoß von gut 48 Millionen Tonnen zu erwarten ist. Und das ist so viel wie zum Beispiel Nepal oder die Zentralafrikanische Republik verursachen. Also eine Menge. Aber das Positive ist, der Energieverbrauch geht zurück. Gegenüber vergangenem Jahr 2021 sind es wohl rund 14% weniger, immerhin.
Es gibt aber auch andere Zahlen. Das Bitcoin Mining Council meint, beinahe 60% des Stroms, das der Bitcoin verbraucht, stammen aus erneuerbaren Energien. Das widerspricht ja ein bisschen der anderen Studie jetzt, die das Gegenteil behauptet. Aber das können wir jetzt nicht verifizieren. Wir müssen einfach mal dem einen oder dem anderen glauben.
Aber es gibt ja auch Kryptowährungen, die einen anderen Weg gehen, ihr System umgestellt haben. Ich spreche da über Ether und Ethereum. Das erklären wir gleich noch im Podcast. Und überhaupt ist ja eine Menge los in der Kryptowelt. Die Kurse sind eingebrochen, mehr oder weniger analog mit den klassischen Finanzmärkten. Und
ja, mit erheblichen Konsequenzen für einige Fintechs. Ja, manche mussten aufgeben, andere reduzieren ihr Geschäft. Und wir haben heute zu Gast
Christina Walker-Meyer. Und wir freuen uns sehr, denn sie ist tatsächlich CEO einer dieser Fintechs beziehungsweise einer Kryptobank, die leider Insolvenz anmelden musste.
Es geht um Bitwaller, die heute Nuri heißen. Die Folge haben wir vor wenigen Tagen auf der Bits und Brezels aufgenommen und bitten deswegen für die Hintergrundgeräusche um Entschuldigung.
Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Ja, bei uns ist Christina Walker-Meyer, die CEO von Nuri. Hi Christina, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo, hallo.
Wie immer bei uns, wir stellen unsere Gäste einmal ganz kurz vor, nur um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Du warst ja erstmal wieder jemand aus der Rocket-Umgebung. Du warst bei Zalando, dann bei N26 oder N26, jeder sagt es, glaube ich, irgendwie anders. Und dann bist du eben zu Bitwaller gegangen, was dann irgendwann Nuri wurde. Und da bist du dann aufgestiegen nach einer anderen Position zur CEO. Keine einfache Aufgabe, oder?
Ja, das kam in der Tat sehr, sehr plötzlich. Genau, ich bin ursprünglich als Chief Product Officer, also quasi als Produktchefin zu Bitwaller gekommen und wurde tatsächlich innerhalb der ersten 3 Monate gefragt, ob ich die Gesamtsteuerung des Unternehmens übernehmen möchte. Das war auch sehr plötzlich für mich, weil es ist jetzt nicht, dass ich das schon mal vorher gemacht hätte. Allerdings bin ich natürlich durch unterschiedliche Skalierungsphasen, zum einen bei Zalando, aber auch bei N26 gegangen, wo sich wahrscheinlich die Teamgrößen ähnlich entwickelt haben, wie wir uns dann entwickelt haben.
Über welchen Zeitraum reden wir da? Waren wir da schon mitten in der großen Krise oder war das noch so, es lief noch?
Als ich zu Bitwaller gekommen bin?
Ja, oder eher als du zum CEO befördert wurdest, quasi, war die Krise schon absehbar, die wir jetzt haben?
Nee, überhaupt nicht, sondern das war eigentlich kurz vor dem sogenannten Bullrun, also eigentlich bevor es bei Krypto erst richtig losging. Das heißt, ich bin eigentlich zu einer kurz vor der Hochphase als CEO oder generell als Produktchefin dort auch eingestiegen, als CEO-Phase dann mittendrin gewesen und habe, sage ich mal, die ganzen schönen Seiten des CEO-Lebens mitgenommen, ein Jahr lang. Wir nennen das Hypergrowth sozusagen im Startup-Umfeld. Das heißt, wir haben sehr viele Leute eingestellt, wir haben Strukturen aufgebaut, Leadership rein rekrutiert, konnten uns dann auch, haben eine Fundingrunde gemacht. Ja, es sind viele tolle Dinge passiert. Und dann habe ich dieses Jahr, sag ich mal, alle vielleicht die negativeren Seiten des CEO-Daseins mitgemacht. Das heißt, eigentlich habe ich das, kann man sagen, das Glück oder das Pech gehabt, die Erfahrung des kompletten Zyklus eigentlich mal mitzunehmen. Ja.
Das in einem Jahr, also das ist ja schön heftig. Ja. Ja, das muss man jetzt vielleicht einmal erklären. Also ihr habt vor noch nicht allzu langer Zeit, also im August, Insolvenz anmelden müssen. Warum?
Also schlussendlich meldet man ja oder muss man in Deutschland Insolvenz anmelden, wenn man zahlungsunfähig oder quasi überschuldet ist. Bei uns ist das eine und dann zusätzlich das andere eingetreten und dementsprechend, genau, mussten wir Insolvenz anmelden. Aber wahrscheinlich ist die Frage eher, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Ich glaube, es sind sehr, sehr viele Faktoren, die dieses Jahr zusammengekommen sind. Wenn man sich mal anschaut im Januar, wie wir eigentlich schon in das neue Jahr gestartet sind, wir haben gesehen, dass viele Fintech-Bewertungen schon letztes Jahr eingebrochen sind. Generell Unternehmensbewertungen sind stark eingebrochen. Entsprechend da natürlich momentan auch das ganze Thema Krypto sehr stark korreliert mit dem externen Marktumfeld ist auch das Thema Krypto eingebrochen, woran natürlich zum einen ein Stück weit auch unsere Umsätze hingen. Das heißt, wir mussten von Anfang an des Jahres ein bisschen umplanen und denken. Weiterhin ist einfach, sage ich mal, der Appetit generell in Fintechs zu investieren dieses Jahr nicht ganz so hoch. Zusätzlich startete der Ukraine-Krieg, es ist sehr viel Unsicherheit im Markt, die Inflation stieg, das Geld ist einfach vielleicht fließt nicht mehr ganz so flüssig, wie das die letzten paar Jahre getan hat, das heißt, das Geld wird auch einfach wieder teurer. Ja. Es ist sehr viel Unsicherheit am Markt, was gerade momentan zusammenkommt, weswegen vielleicht die Risikobereitschaft oder der Appetit in solche Geschäftsmodelle zu investieren nicht mehr so hoch ist. Zusätzlich haben wir eben auch nochmal gesehen, dass diese Strategien jetzt mal ganz schnell ganz viel Marktanteile als Startup zu bekommen und dann erst, sage ich mal, einen zweiten Schritt zu monetarisieren. Auch das wurde in den letzten Jahren eben stark incentiviert, dass sich das im März, April sehr stark gedreht hat. Das heißt, wir waren auch in der Finanzierungsrunde, haben dann nochmal Pause gemacht, haben unsere Strategie stark geändert Richtung Profitabilität und haben dann auch tatsächlich im April schon angefangen, auch nach einem bestimmten, also nach einem Käufer auch zu suchen oder beides parallel. Das gestaltete sich allerdings, also das gestaltet sich alles relativ herausfordernd dieses Jahr und jetzt dann quasi unser Partner Celsius zum einen dann auch nochmal die Kundenauszahlung gestoppt hat und im zweiten Schritt dann aber auch selbst Insolvenz angemeldet hat. Das war dann eigentlich so ein bisschen für uns, ich glaube, der Todesstoß plus dann eigentlich eine geplatzte Finanzierungsrunde zum Schluss.
Du schreibst ja auch Kolumnen für Business Punk und erzählst ja auch ein bisschen darüber, wie es dir geht, ne? Wenn ich das fragen darf, wie geht's dir damit? Also es ist ja echt keine einfache Zeit, das nimmt man ja auch bestimmt mit nach Hause.
Ja, das stimmt. Allerdings, ich vergleiche das immer so ein bisschen, das ist vielleicht ein sehr makabrer Vergleich, aber ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Tod. Ja? Weil im Endeffekt, oder vielleicht mit einer Krankheit kann man es vielleicht auch vergleichen. Weil wenn du dabei bist, Probleme zu lösen, dann fällt dir das nicht so auf, weil du hast halt einen Fokus. In unserem Fall ist es, ein Unternehmen zu retten, Arbeitsplätze zu retten, also auch investiertes Investorengeld zu retten, in diesem Sinne den Wert eigentlich zu erhalten. Und das ist dein absoluter Fokus und da stellst du dich auch selber einfach oft hinten an. Was aber dennoch halt wichtig ist, ist tatsächlich aber in der Rolle der CEO, alle schauen auf dich. Und wenn sehr viel Unsicherheit halt im Außen ist und natürlich alle nervös werden, unser Management, unser Mittelmanagement, die Mitarbeiter, ist es umso wichtiger, dass du selber halt eine innere Ruhe auch ausstrahlst, um eben diese Sicherheit halt auch außen zu geben. Und ich glaube, das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das musste ich leider Gottes selber viel in meinem Leben einfach lernen, in Krisensituationen relativ resilient zu bleiben. Ja. Von dem her, ich glaube, ich kann gut Krisen managen. Und von dem her geht es mir eigentlich auch okay momentan. Also wir hatten bessere Zeiten, das auf jeden Fall, aber jetzt geht es einfach erstmal darum, das alles gut über die Bühne zu bringen.
Vielleicht müssen wir mal das Modell etwas erklären, wie das System Bitwala funktioniert, oder ein Teil des Systems, und danach können wir ja mal weitersprechen. Das Geschäftsmodell ist so simpel wie risikoreich. Kunden von Nuri konnten ihre bei der Kryptobank gehaltenen Bitcoin an die US-Firmen Celsius Network weiterverleihen. Der Anleger und auch Nuri erhielten dafür eine Gebühr. Celsius hat diese Bitcoins weiterverliehen, Kredite darauf ausgegeben oder Sparprodukte damit finanziert. Durch die Zinserhöhung der Notenbanken und dem Ukraine-Krieg gingen die Kurse der Kryptowährung massiv in den Keller. Reihenweise mussten Fintechs mit Kryptothemen aufgeben oder Geschäft reduzieren. Auch Celsius Network blieb nicht verschont und musste die Konten einfrieren. Und das hatte Konsequenzen für die Kunden von Nuri und auch Nuri selbst. Sie konnten auf ihre gehaltenen Bitcoins nicht zugreifen und diese zum Beispiel verkaufen. Wie ist es dann weitergegangen? Nachdem die Kunden ja den Zugriff nicht mehr hatten auf ihre Bitcoins, hat sich das inzwischen gelöst oder warten die Kunden immer noch auf Zugriff?
Genau, also bei Celsius gibt es momentan das sogenannte Chapter 11-Verfahren. Das ist so ähnlich wie ein Insolvenzverfahren in Deutschland. Und da gibt es einfach ein bestimmtes Prozedere. Die Kunden wurden von Celsius angeschrieben und haben bestimmte Formulare bekommen, die sie ausfüllen müssen, um dann quasi die Chance zu bekommen, Teil ihrer Kundengelder auch zurückzubekommen.
Also den Zugriff wieder auf die Bitcoins zu erhalten sozusagen. Dann stellt sich jetzt die Anschlussfrage, das hat jetzt so nicht funktioniert. Inwieweit ist gerade diese, Bitcoin an sich war ja schon ein hochriskantes Geschäft, Bitcoin zu kaufen, musste jedem bewusst sein, dass das kann 10.000 Euro hoch oder runter gehen. Das zusätzlich noch zu verleihen, das muss man manchmal Kunden vielleicht vor sich selbst schützen und sagen, das hätten wir so nicht anbieten können als Geschäftsmodell, oder sagt ihr, das wird auch in Zukunft wieder weitergeben, sowas?
Ich glaube, was für uns immer extrem wichtig war, ist, dass wir auf möglichst einfache oder transparente Weise den Kunden quasi erklären, dass damit Risiken noch eingeht. Und das haben wir auf jeden Fall auch sehr transparent auf unserer Plattform getan. Aber dennoch war das ja natürlich auch eins der Produkte, das eines der meist angefragtesten Produkte waren von unseren Kunden.
Ich höre häufiger mal einen amerikanischen Podcast, Pivot. Das ist auch mit zwei Tech-Journalisten und der eine ist auch Investor. Und der Scott Galloway, der sagte jetzt neulich, als sie über den Krypto-Crash und so gesprochen haben, er glaubte halt nicht so richtig dran und sagte, wo in deinem Leben haben Bitcoin und Co. einen Unterschied gemacht bisher? Und dann habe ich da auch mal so drüber nachgemacht, welchen Benefit, welchen Nutzen hatte man bisher davon? Und bin noch nicht so richtig zu einer Antwort gekommen.
Also ich glaube, man muss ein bisschen zwischen den unterschiedlichen Anwendungsfällen von zum Beispiel einem Bitcoin oder auch von einer Ethereum-Plattform einfach unterscheiden. Bitcoin per se hatte durch die ganzen Charakteristika und Eigenschaften, wie das ganze Bitcoin-Konzept, sag ich mal, ausgestaltet ist, zum einen die Charakteristika, dass es halt knapp ist. Ne? Es gibt eine bestimmte Anzahl an Bitcoin, die kann per Code, per Definition einfach nicht erhöht werden. Dementsprechend eignet sich Bitcoin selbst natürlich als sogenannter Wertspeicher, also ähnlich wie zum Beispiel ein Gold, sag ich mal, in einer physischen Variante. Da kann man sich natürlich streiten, was für einen Wert hat Gold. Natürlich kann man theoretisch Schmuck draus machen, aber sag ich mal, der Anwendungsfall selber ist jetzt auch mal ein bisschen dahingestellt. Und ich glaube, dadurch, dass es natürlich, dass wir einfach immer mehr in der digitalen Welt auch leben, sind solche Konzepte natürlich auch entsprechend dort gefordert. Die Ethereum-Plattform oder Ether auch als Währung hat den großen Vorteil, dass es eben auch programmierbar ist und dass es eben, sag ich mal, durch die sogenannten Smart Contracts auch eine ganz neue Anwendungsfälle zum Beispiel ermöglicht. Also ich glaube gerade tatsächlich in der Zukunft, dass wir da sehr viel Innovation vor allem im Finanzbereich auch sehen werden, dass neue Produkte möglich sein werden und dass wir extrem viel Effizienzen auch in den Finanzflüssen einfach auch schaffen können.
Genau, du sprichst da die richtigen Punkte, glaube ich, an. Inwieweit, ich habe das Gefühl, wir haben uns so weit entfernt von dieser Idee, ich investiere in eine Kryptowährung aus einem bestimmten Grund als Investment, weil ich glaube daran, dass Ethereum, sage ich mal, eben genau in diesem Bereich erfolgreich sein wird und dann durchstartet. Bitcoin vielleicht als dezentrale Währung, die mir in Krisensituationen hilft, auch da. Aber Dogecoin und andere, es war doch dann am Ende nur noch Riesenzockerei, weil man dickes Geld verdienen wollte, oder? Täuscht mich mein Gefühl?
Ich sehe das persönlich genauso. Also ich glaube schon, dass es im Bereich DeFi sehr viele neue Anwendungen gibt, die extrem viel Effizienzen schaffen. Wir haben bei uns auf der Plattform bewusst einfach nur Bitcoin und Ether, weil wir sagen, dafür gibt es klare Use, also klare Anwendungsfälle, sage ich mal, in der Zukunft. Das sind die größten Kryptowährungen, die kann man sich jetzt drüber streiten, so Floskeln abzulassen wie too big to fail. Aber wir sehen tatsächlich einfach, dass ja auch viele Unternehmen natürlich dort auch also sehr viel Gelder auch investiert haben, um tatsächlich das nachhaltig an Wert auch zu sichern. Sondern es geht wirklich, langfristig wird es wahrscheinlich darum gehen, wie viel Bitcoin besitze ich und gar nicht mehr so viel darum, wie viel ist das eigentlich gerade momentan wert. Ich persönlich würde auch nie jemand raten, in Dinge wie Dogecoin zu investieren. Es gibt sicherlich ganz viele unterschiedliche Projekte, die spannend sein können. Ich glaube, jeder muss sich aber halt bewusst sein, dass es eben hochspekulativ ist und da im Zweifelsfall, ich glaube, es ist immer gut, sich auch ein bisschen die Marktkapitalisierung hier anzuschauen, um zu gucken, in was möchte ich investieren.
Und wie passt ihr da jetzt euer Geschäftsmodell an? Also zukünftig ihr müsst ja jetzt erstmal aus der Insolvenz raus. Also welche Ideen gibt es da? Was gibt es neue Sachen oder reduziert ihr euch etwas? Wie geht es da weiter?
Genau, also wir sind momentan in so einem sogenannten vorläufigen Insolvenzprozess. Das ist ein vorgeschriebener dreimonatiger Prozess, in dem wir quasi gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter jetzt erstmal einen neuen Käufer suchen, weil das ist erstmal das Allerwichtigste, dass man tatsächlich jemanden findet, der zum einen die Kreditoren oder die Ansprüche der Kreditoren befriedigt, zum anderen natürlich aber auch das nötige Kapital mitbringt, um das Geschäft weiter finanzieren zu können, bis wir dann tatsächlich eben in der Profitabilität sind. Das heißt, wir haben einen Businessplan, den hatten wir auch schon vorher, der wurde leicht angepasst, basierend auf den jetzigen Entwicklungen, mit dem wir versuchen, schnellstmöglichst in die Profitabilität zu kommen. Das heißt, dass wir uns selber finanzieren können. Das ist gerade momentan unser absoluter Fokus, tatsächlich genau diesen Käufer zu finden. In so einem Insolvenzprozess ist es ja auch erstmal wichtig, dass der Wert des Unternehmens größtmöglichst erhalten wird. Zum einen natürlich, dass die Kreditoren so viel wie möglich ihres Geldes zurückbekommen, aber zum anderen wird eben auch darauf geschaut, dass so viel wie möglich Arbeitsplätze tatsächlich auch erhalten bleiben. Und das sind halt beides Faktoren, die quasi jetzt in die Auswahl der Käufer oder genau, also vor allem in die Vision oder wie die Visionen und Strategien auch der Käufer bewertet werden.
Dann schauen wir doch nochmal auf Ether und Ethereum. Die hatten ja auch gerade ein Update hinter sich und sind vom Proof of Work aufs Proof of Stake gegangen. Was das heißt, hören wir uns jetzt erstmal noch an.
Bisher basierte die Ethereum-Blockchain auf dem gleichen Prinzip wie die Bitcoin-Blockchain, dem sogenannten Proof of Work. Dabei wurden neue Transaktionen im Netzwerk durch viele einzelne Rechner bestätigt, indem sie kryptografische Rätsel lösten und dabei große Mengen an Strom verbrauchten. Dieses Prinzip war langsam und ließ sich nicht unbegrenzt skalieren. Mit dem Merge wurde das Prinzip umgestellt auf den sogenannten Proof of Stake. Dabei werden einzelne Teilnehmer, sogenannte Validatoren, ausgewählt, die nun die Transaktionen im Netzwerk bestätigen. Dafür erhalten die Ether als Belohnung. Durch diese Umstellung wurde der Stromverbrauch um 99% gesenkt. Kritiker bemängeln die Abhängigkeit von einzelnen Stakeholdern. 50% der Netzwerkknoten von Ethereum laufen über Amazon Web Services. Ein Großteil der Validatoren laufen über wenige Kryptobörsen wie Coinbase, Kraken oder Binance.
Anschließend da vielleicht die Frage, wie wichtig war dieses Update? Weil gerade der Energieverbrauch ist ja immer ein großes Thema. Das ist ja auch bei Bitcoin immer noch ein Problem. Ist das jetzt so der Gamechanger?
Genau, also ich glaube, wichtig zu verstehen ist, dass ich genau mit diesem Change von Proof of Work auf Proof of Stake, da ging es vor allem darum, eigentlich mal Grundlagenarbeit zu schaffen. Ne? Das heißt, dass, wie du schon richtig gesagt hast, da geht es eher darum, dass die ganzen Transaktionen einfach effizienter stattfinden können, dass es quasi besser auf die Umwelt, weil es einfach weniger Energie auch verbraucht. Und das ist ja erstmal, sag ich mal, die Grundlage, um noch weitere Anwendungsfälle darauf bauen zu können. Das heißt aber auch, sag ich mal, die Reduktion von Geschwindigkeit oder auch von Transaktionen findet jetzt im ersten Schritt erstmal nicht statt, sondern es ist ja eine Art von Grundlagenarbeit für die Ethereum-Blockchain. Was auch in diesem Zuge zusätzlich erreicht wurde, ist, dass die Ethereum-Miner jetzt tatsächlich auch weniger Ether bekommen, was auch nochmal, sag ich mal, für einen Vorteil ist. Das heißt dann auch, das Angebot an ETH wird dadurch ja auch nochmal quasi verknappt, was natürlich dann auch entsprechend kann man es auch wieder dahinstellen. Eventuell natürlich auch eine Wertsteigerung oder eine Preissteigerung langfristig mit sich bringen wird.
Ist das dieses Update, du hast gesagt, hier ist eine Grundlagenarbeit, aber ich meine, die macht man ja nicht ohne Grund, sondern ist das jetzt so eine Art Durchbruch? Also ich meine auch das Thema NFT und auch Smart Contracts, das, ich meine, da reden wir auch schon seit einigen Jahren von, aber das ist jetzt so, ja, also eine gewisse Akzeptanz hat und auch eine gewisse kritische Masse erreicht, dass es wirklich ankommt in der Wirtschaft, das sehe ich noch nicht. Ist es dann sowas, wo man sagen kann, das ist ein Schritt dahin?
Ja, absolut, weil du musst dir mal überlegen, wenn du zum Beispiel eine extrem hohe Anzahl an Transaktionen zum Beispiel abwickeln möchtest, musst du natürlich auch, sag ich mal, die technologischen Grundlagen dafür irgendwo schaffen. Jetzt nehmen wir mal ein greifbares Beispiel, wie zum Beispiel selbstfahrende Autos. Ja, wenn selbstfahrende Autos, die natürlich mit Strom betrieben werden, irgendwann an eine sogenannte Stromzapfsäule ranfahren, wird ja im Zweifelsfall der Fahrer, den es ja gar nicht mehr existiert, es muss ja eigentlich gar keiner aussteigen, sondern eigentlich wird wahrscheinlich das Auto mit dieser Stromsäule automatisch kommunizieren können und entsprechend das Auto beladen können. Ne? Und ich glaube, gerade um solche Anwendungsfälle abdecken zu können, muss natürlich die Technologie darunter einfach extrem effizient sein können, schnell sein können.
Aber das könnte man auch heute schon machen. Also da brauche ich ja nicht. Wenn ich zur Tankstelle fahre, fände ich es auch ganz schick, wenn mein Auto direkt bezahlt und mit der Zapfsäule redet.
Ja, aber das ist im Endeffekt gerade der Vorteil daran, dass so Ether zum ersten Mal natürlich auch ermöglicht, dass man halt Anwendungsfälle sozusagen in die Währung, sage ich mal, mit reinprogrammieren kann, wenn du so willst.
Da kommen wir ja auch zu der Frage, inwieweit diese Technologiefrage, ne, Blockchain versus Kryptowährung. Also manche investieren ja einfach blind in das System und haben völlig vergessen, dass dahinter eine Technologie steht, die ja einfach mal geil war oder immer noch ist. Also sind wir da, haben wir uns da jetzt schon in zwei Richtungen, entweder man macht das oder man macht das. Habt ihr da bei Nuri, ist das auch euer Thema, die Technologie dahinter oder nur der Investitionsprozess?
Naja, also wir haben ja zum Beispiel auch ein ETF-Produkt, das wir schon als digitales Asset herausgegeben haben, als sogenannten Security Token. Für den Kunden, sag ich mal, von der Benutzeroberfläche macht das im ersten Schritt gar nicht mehr so ein großer Unterschied, sondern wir sehen tatsächlich eher die Möglichkeit, digitale Assets, ja, und Kryptowährungen sind ja nur, sag ich mal, eine Form von digitalen Assets. Und da gibt es aber auch weitere, die tatsächlich einfach durch die Digitalität sozusagen neue Anwendungsfälle herausbringen. Ja? Der Vorteil zum Beispiel von digitalen Assets ist, dass du der Transfer der Ownership, dass der relativ einfach vonstatten gehen kann. Das bedeutet auch, im nächsten Schritt kann ich zum Beispiel mein Vermögen einfach viel einfacher beleihen, indem man zum Beispiel sagen kann, jetzt habe ich an Vermögen 10.000 Euro auf unserer Plattform. Ich möchte mir jetzt aber ein Auto kaufen oder eine Anzahlung für eine Wohnung machen, was auch immer. Und kann dadurch natürlich mein Vermögen viel einfacher beleihen, indem wir einfach die Ownership von dem Nutzer, also von mir, auf die Plattform zurückübertragen können. Und dafür kann sich dann der Nutzer zu diesem bestimmten Wert zum Beispiel einen Kredit leihen. Und das ist zum Beispiel auch einfach Innovation oder Finanzinnovation, die theoretisch heutzutage über einen sogenannten Lombard-Loan auch möglich ist, aber einfach viel schwieriger zu strukturieren noch ist. Das ermöglicht die Technologie und das sind jetzt digitale Assets. Da sind wir eigentlich ja immer noch im Bereich digitalen Assets. Aber die Blockchain an sich hatte den großen Vorteil, dass, sag ich mal, einmal dokumentierte Daten quasi nicht mehr geändert werden können. Und das kann man zum Beispiel gerade in der Nachverfolgung von Nahrungsmitteln zum Beispiel oder von Produktion ist es ganz spannend, woher kommen eigentlich die Dinge und so weiter und so fort. Also ich glaube auch gerade im Bereich Logistik gibt es einfach viele Anwendungsfälle, die langfristig extrem hilfreich sein können.
Ja, bis hin zu den ganz neuen Sachen, NFTs, also Metaverse oder was auch immer. Zukunft denkt ja darüber auch nach. Das wäre ja auch ein Geschäftsmodell hin zu solchen digitalen Ideen.
Ja, genau. Also ich meine, gerade im NFT-Markt sieht man meines Erachtens jetzt auch ähnlich wie in dem ganzen Bereich, sag ich mal, kleinere Kryptowährungen, kleinere Kryptoprojekte auch, dass der NFT-Markt eigentlich den größten Einbruch seit letztes Jahr im Juni 2021 irgendwie erlitten hat. Ne? Auch hier, es ist einfach eine neue Technologie, durch die wir wieder neue Anwendungsfälle kreieren können. Aber was ja in dem ersten Schritt ganz oft passiert, ist, dass wir das, was wir heute eigentlich in der physischen Welt kennen, versuchen immer eins zu eins in die digitale Welt zu übertragen. Ne? Wenn man sich mal ganz mal anschaut, wie irgendwie vor 15 Jahren E-Commerce aussah, da hat man sowas wie den Quellekatalog genommen und hat eine PDF hochgeladen und gesagt, toll, das kannst du jetzt auch im Internet, kannst du dir jetzt auch im Internet anschauen und dann nimmst, gehst du zum Hörer,
umblättern,
genau, und dann kann man irgendwo anrufen und das bestellen. Und ohne eigentlich die Möglichkeit der Technologie wirklich auszunutzen. Ne? Zum Beispiel, dass man Sachen auf einmal durchsuchbar machen kann, dass man Filter setzen kann, dass man irgendwann jetzt im nächsten Schritt auch Kataloge personalisieren kann und so weiter und so fort. Und das hat ja auch verschiedene Stufen eigentlich gedauert, bis man die Technologie oder die Möglichkeit Internet und E-Commerce eigentlich in diese Richtung auch entwickelt hat, wie wir das heute tun. Da kommt dann der Mobile-Commerce dazu, da kann man irgendwie Körper ausmessen und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, im ersten Schritt haben wir jetzt erstmal verstanden, gut, NFTs ermöglichen uns eigentlich zum ersten Mal, dass wir ein digitales Gut haben, was nicht replizierbar ist in dem Sinne. Ja. So, und das ist auch wiederum eine Technologie, die vor allem, sag ich mal, der ganzen Creator-Szene auf jeden Fall neue Möglichkeiten gibt. Zum einen zum Beispiel auch mit der Zielgruppe direkter zu interagieren. Und ich glaube aber einfach auch, dass wir da nichts, also jetzt probieren natürlich sehr viele Unternehmen, sehr viele Marken, verschiedene Dinge auch aus, ne? Das ganze Thema Metaverse, wir sehen jetzt auch wieder, wie eigentlich unsere jetzige physische Welt ins Metaverse 1:1 übertragen wird, ja, jetzt laufen dort Leute rum und dann haben sie eine Chanel-Handtasche, die digital ist, der Nike-Turnschuh, geben unglaublich viel Geld dafür aus, aber ich glaube tatsächlich, dass die richtigen Anwendungsfälle eigentlich erstmal kommen, wenn wir uns mehr mit der Technologie auch beschäftigt haben und dann auf einmal sich da wieder Anwendungsfälle rauskristallisieren, an die wir heute noch gar nicht denken. Und ich glaube, das müssen wir einfach sehen, wo wir stehen mit dem ganzen Thema Blockchain, NFTs und Metaverse, dass wir gerade ganz am Anfang stehen und es muss immer eine gewisse Anwendung von solchen Technologien auch geben, damit wir sehen, für welche Probleme wir sie zum Teil besser nutzen können. Und ich glaube einfach, dass auch ganz neue Anwendungsfälle, die wir heute noch gar nicht kennen, vielleicht Probleme, die wir heute noch gar nicht haben, damit irgendwann gelöst werden können. Weil die entstehen erst tatsächlich durch die vertiefte Anwendung von solchen Technologien.
Aber wenn wir dann so unterscheiden zwischen dem, was auf Spekulationsseite passiert, was mit den Kursen passiert und dann auf der anderen Seite, wie du es gerade so schön beschrieben hast, die Anwendungsfälle, die Technologie, die Use Cases, kannst ja eigentlich den Entwicklern, der Wirtschaft, den Unternehmen schon fast egal sein, was der Kurs macht, oder?
Das ist jetzt, glaube ich, eine philosophische Frage, ob du ein kurzfristiges oder ein langfristiges Anlageverhalten hast.
Ja, aber jetzt von einer Anlage ist ja erstmal egal, weil die Technologie ist ja da. Ob Ether jetzt dasteht oder dasteht, oben oder unten, die Technologie funktioniert.
Genau, deswegen, das ist eigentlich erstmal im ersten Schritt, glaube ich, völlig egal, weil Technologie hier trotzdem weiterentwickelt wird. Du kannst es ja auch so sehen, das ist ja dir im Endeffekt wahrscheinlich auch egal, wo eine Apple-Aktie heute steht.
Ja, mir ja. Die Apple nicht, weil sie leben davon, am Kapitalmarkt irgendwann mal Geld aufzunehmen. Während hier bei NFT der Künstler, wenn er sein digitales Bild verkauft hat, hat er das Geld oder was auch immer, ne? Der NFTs dann hat, der hat ein Problem, wenn die in den Kurs fallen. Ne?
Ja, aber das ist doch gar nicht so unterschiedlich, wenn du jetzt hier in München in eine Galerie gehst und dir ein Bild kaufst, genau. Hast du ja eigentlich dasselbe Problem. Und ich glaube, deswegen sage ich auch immer, also im Endeffekt, jetzt kauft sich jeder ein NFT. Früher hat sich halt nicht jeder in einer Galerie ein Gemälde gekauft. Ich glaube, man muss halt mal irgendwo sehen, was eigentlich die Vorteile wiederum der NFT-Technologie ist. Und das bedeutet ja zum Beispiel, dass es viel einfacher ist, Besitz gleichermaßen zu teilen. Also das heißt, Leute, die vielleicht kein Kapital von 500.000 haben, können tatsächlich jetzt an Immobilienprojekten teilnehmen zum Beispiel oder können ein Stück Kunst von einem Kunstwerk mitbesitzen. Und ich glaube einfach, das Schöne zum Beispiel kann auch sein, dass ich irgendwann ein Stück von meinem Lieblingssong auf Spotify besitzen kann und mitverdienen kann, jedes Mal, wenn der gespielt wird. Das ist alles theoretisch möglich und ich glaube, deswegen sage ich einfach, heutzutage gibt es diese Use Cases vielleicht auch noch nicht, weil sie operativ teilweise oder wahrscheinlich auch von der Lizenzsicht her noch gar nicht so einfach umzusetzen sind. Gerade, sag ich mal, über die Grenzen hinweg auch, weil jedes Land ja auch unterschiedliche Regulatorik hat zum Beispiel. Ich glaube aber, dass es da einfach universale Lösungen langfristig auch geben muss, die das den Leuten auch einfach, sag ich mal, grenzüberschreitend ermöglicht, an bestimmten Themen teilhaben zu können, an bestimmten Themen, in bestimmte Themen noch investieren zu können. Und ich glaube generell, das ganze Thema Dezentralität ist halt heute auch noch etwas, was eine Vision ist. Und ich glaube, die Vision hat extrem viel Gutes und schiebt ja auch wieder eine neue Konversation an. Das ist genau wie das ganze Thema Privatsphäre, die auch unglaublich wichtig ist. Und ich bin absolut gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren auch entwickelt oder was wir daraus lernen können und wie sich das operationalisieren lässt.
Ja, vielleicht vorletzte Frage. Nuri, in einem Jahr, wollen wir mal 12 Monate vorhersehen, wo stehst du da oder wo steht Nuri auch dann da?
Ich kann eigentlich nur einen Wunsch formulieren und das wäre, dass wir einen Käufer finden, der an die Vision glaubt, der glaubt, dass das ganze Thema eine Zukunft hat, dass es ein langfristiges Investment ist und mit uns gemeinsam die Geschichte einfach weiterschreibt und uns durch diese Krise und durch diese, sag ich mal, das schwere Marktumfeld auch bringen wird, weil im Endeffekt sind wir jetzt in einem sogenannten Bärenmarkt. Aber im Bärenmarkt bedeutet auch immer, dass wir eigentlich vor dem nächsten Bullenmarkt sind.
Das klingt schon fast wie ein Schlusswort, aber wir machen trotzdem unsere letzte Frage. Die ist immer eine Frage nach einer Schulnote, also sehr gut bis ungenügend. In deinem Fall wahrscheinlich, wie gut ist Deutschland im Krypto-Bereich aufgestellt, also was Unternehmen betrifft, von sehr gut bis ungenügend?
Schwere Frage.
Schwere Frage. Ich würde vielleicht sagen, eine 2-. Ich glaube, es gibt wirklich extrem viel Innovation aus Deutschland, gerade im Bereich Blockchain. Ich glaube, Deutschland hat auch mit der sogenannten Blockchain-Strategie gut vorgelegt. Wir waren auch Vorreiter, bestimmte Bereiche im Bereich Krypto auch zu regulieren, was ja jetzt auch, sage ich mal, wie so eine Blaupause auf europäischer Ebene auch wird. Man orientiert sich da sehr stark an Deutschland. Und ich hoffe, dass wir so offen bleiben und ich hoffe aber auch, dass, sage ich mal, diese Marktzyklen uns nicht immer wieder 2 Schritte zurückwerfen, wenn wir jetzt 1 Schritt nach vorne gemacht haben, uns dadurch wieder 2 Schritte zurückwerfen lassen, weil wir, sage ich mal, das Versagen oder das als Versagen betrachten und nicht als die Chance, wirklich technologisch was mitgestalten zu können.
Vielen Dank, Christina.
Vielen Dank für das Interview.
Dankeschön.
Audio Now.